Baulandperlen, ein Podcast für Adelsheim, das Bauland und den Neckar-Odenwald-Kreis. Von und mit Thorsten Blum.
So, hallo zusammen zu einer neuen Folge der Baulandperlen. Heute zu Gast im Podcast-Keller der Hans Slamer. Guten Morgen, Herr Slamer.
Guten Morgen, Herr Blum.
Der Herr Slamer ist ein, der interessiert sich und forscht viel in Sachen Heimatgeschichte, macht das Ganze seit über 40 Jahren. Und was er uns dort zu erzählen hat, ist nämlich ganz interessant. Das hören wir uns jetzt einmal an. So, noch einmal hallo, Herr Slamer, das Heimatgeschichte. Wie ist das gekommen, Heimatgeschichte? Also grundsätzlich geht es heute ein bisschen um verlassene Dörfer. Aber das ist ja nicht Ihr erstes Thema gewesen, wie Sie angefangen haben, mit Heimatgeschichte zu forschen oder nachzuforschen. Erzählen Sie uns mal, wie sind Sie dazu gekommen zum Thema Heimatgeschichte?
Ja, also ich bin im Jahre 1974 nach Langenels gezogen und habe mich dort sehr gut eingelebt, habe dann begonnen, mich ein bisschen um die Geschichte, die Regionalgeschichte zu interessieren. Mein Schwiegervater hat mir ein bisschen was erzählt und habe auch etwas in Büchern gelesen, aber das hat mich nicht befriedigt, weil es nicht so tiefschürfend war. Und dann habe ich versucht, mich mal selbst darum zu kümmern. Habe angefangen mit dem Behnle, also mit dem Endemörder von Mudau nach Mosbach, der ja direkt durch Langenels läuft. Der ist ja stillgelegt worden, habe ich direkt miterlebt und habe dann mich beschäftigt mit der Geschichte, Frühgeschichte, Urgeschichte. Da habe ich ein paar Schmöker gemacht. Habe dann auch mich eingegraben in die Sache Hölzerlips und Schinderhannes im Odenwald und habe auch etwas mich um Langenels bemüht. Das hat dann dazu geführt, dass ich 1989 eine Geschichte über das Dorf Langenels veröffentlicht habe. Ja, ich habe mich dann weiter mit der Heimatgeschichte beschäftigt, mehr oder weniger stark, habe andere Dinge unternommen, mehr oder weniger, und bin dann im Jahre 2003 Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins von Mudau geworden, weil mich Heimatgeschichte eben interessiert hat und man mich da auch angesprochen hat, ob ich das nicht machen würde. Ja, und dann bin ich da eingestiegen und besonders interessant waren eben Führungen, und Führungen zu verlassenen Dörfern, die es bei uns sehr viel gibt, durch den Wildpark, den der Fürst von Leiningen kurz nach 1800 angelegt hat. Und da hat er mehr als 6, also insgesamt sind es 8 Dörfer, die hat er ausgesiedelt. Und die Geschichte zu diesem Wildpark, die ist allein schon hochinteressant. Und dann habe ich begonnen, eben zu den verschiedensten Dörfern und Stationen Führungen zu machen. Habe parallel dazu mich ausgebildet oder ausbilden lassen zum Geopark vor Ort Führer und nachdem der Limes bei uns direkt ist, natürlich auch zum Limes Cicerone, weil die Römergeschichte, die interessiert mich auch ganz enorm, weil die wir von der Kultur der Römer bis heute noch sehr viel erhalten haben. Auch zum Beispiel Schlossau hat seinen Namen von den Römern, weil man dort ein Schloss vermutet hat. Dann gibt es noch Gewannnamen und so gibt es auch viele Gewannnamen, Flurnamen, Geschichten, Sagen zu den verschiedenen Dörfern, die es also heute nicht mehr gibt. Man nennt die im Fachgebrauch Wüstungen. Und da gibt es verschiedene Arten von Wüstungen, totale Wüstungen, partielle Wüstungen und auch zeitweise Wüstungen, ganze Dörfer weggefallen, Fluren weggefallen, zu Höfen geworden. Also ist eine hochinteressante Geschichte und habe gedacht, naja, da machst du halt mal ein bisschen was über die Dörfer, die es da bei uns gibt und habe mich dann noch weiter damit beschäftigt, eben in den angrenzenden Bereichen, wie im Kreis Miltenberg, im Kreis oder im Odenwaldkreis, muss man ja dazu sagen. Und da habe ich festgestellt, es gibt so ungefähr 170 verlassene Dörfer, die ich mal aufgelistet habe, mehr oder weniger dann nachgeforscht habe. Ja, und habe dazu dann natürlich sehr viele Kenntnisse erlangt.
Ist ja auch für die Adelsheimer jetzt in dem Fall bei uns hier sehr interessant. Denn bei uns gibt es ja auch so ein verlassenes Dorf, den Tollneishof. Ist das richtig, Tollneishof?
Tollneishof, ja.
Genau, also der ist auf der Gemarkung Leibenstadt, soweit ich das
Ja.
mitgekriegt habe, so zur Autobahn hin. Und ein ganz interessantes Thema, wenn man sich da mal ein bisschen neiliest, wie das komme ist. Verlassene Dörfer, wie stelle ich mir das vor? Kraxeln sie dann irgendwo im Wald, auf der Wiese rum und suchen dann praktisch die Überreste davon. Gibt es von den Dörfern noch Überresten?
Ja, es gibt noch Überreste, auch am Tollneishof, ne, da hat man ja auch den Brunnen, weiß man noch, und bestimmte Stellen ist auch noch ein Stein aufgestellt dort am Tollneishof. Also man hat den nicht ganz vergessen. Und natürlich gibt es bei uns, da wo die Leininger waren, noch Ruinen. Und es gibt auch noch ab und zu ein Haus, weil die Leininger dort natürlich ihren Forsthäuser gehabt haben. Heute eigentlich nicht mehr. Rumkraxeln, ja, ab und zu, aber es gibt auch viel Literatur darüber und man muss halt auch sehr viel nachforschen. Theorie und Praxis sagen, gibt es dazu Stimmen, die sagen, manchmal haben die einen Anhaltspunkt, manchmal nicht, und so versucht man da weiterzukommen. Und der Tollneishof, ja, der hat eine Geschichte, die ist parallel, die ist, na, nicht parallel. Die ist eine neuzeitliche Wüstung, ist auch in der Neuzeit angelegt worden und im Prinzip ähnlich wie bei uns das Dorf Rinneck, Ferdinandsdorf, die haben alle eigentlich die gleiche Geschichte.
Und die erzählen Sie uns jetzt mal, wie kommt es, dass das Dorf entsteht und das Dorf wieder komplett. Also gut, wenn jetzt natürlich die von Leiningen sagen, ihr müsst hier weg, wir siedeln euch um. Aber beim Tollneishof war es zum Beispiel nicht der Fall. Der wurde praktisch wieder verlassen, habe ich gelesen. Wie kommt es, dass sich die Leute ansiedeln, dass die da bauen und dann im Prinzip irgendwann wieder verschwinden? Verschwanden in dem Fall.
Es war also so, dass ja nach dem Dreißigjährigen Krieg bei uns ein Bevölkerungsschwund war von einem Drittel. Es gab ja dann auch noch im 18. Jahrhundert um 1770 viele, viele Kriege, die Franzoseneinfälle etc. pp. Und interessant ist, dass ja die Holländer Eichen bei uns geholt haben. Das kann man also in Ferdinandsdorf. Das Ferdinandsdorf liegt also bei Waldbrunn, zwischen Mudau und Waldbrunn, dass dort noch heute die Bezeichnung Holländerweg gibt. Und da weiß man, dass also dort abgeholzt wurde und nach der Abholzung musste ja wieder irgendetwas passieren, weil die Grundherren hatten ja Interesse, Menschen anzusiedeln. Warum? Wie heute, Steuern, Steuern, Steuern und das Land zu bewirtschaften. Und ähnlich war es auch im Tollneishof und auch in Rieneck. Fangen wir nochmal kurz mit Rieneck an. Rieneck bei zwischen Limbach und Muggenthal liegt es, also auch ganz in der Nähe. Und dort hat auch die Kurpfälzische Kammer, hat dort auch Ende des 18. Jahrhunderts abgeholzt und hat Fichten angepflanzt. Das war lustig. Und zwar, die Leute haben die Fichten nicht hochkommen lassen. Es war halt damals so, die haben die Fichte halt niedergemacht. Und Leininger, der es übernommen hat, hat gesagt, ja, das hat keinen Sinn. Also da brauchen wir keine Fichte anpflanzen. Und dann hat man begonnen, dort einen Hof anzulegen. Und der Hof ist bewirtschaftet worden. Und zur Bewirtschaftung eines Hofes braucht man ja Menschen. Sonst funktioniert das ja nicht. Und dann hat man Menschen, interessant, manchmal fahrendem Volk, hat man versucht anzusiedeln, aber meistens damals Personen mit gleichem Glauben. Hochinteressant, die Rekatholisierung, die lief damals. Das war in Rinneck genauso wie in Ferdinandsdorf und im Tollneishof, ditto, Katholiker hat man dort angesiedelt, neben dem Leinische Leibestadt. So. Also auch am Tollneishof, da ist abgeholzt gewesen und da hat man einem ungarischen, Grafen, Offizier hat man aus Dankbarkeit wohl diese Fläche da überlassen. Und wie der gestorben ist, wollten die Erben das Hofgut nicht haben. Vielleicht war es unrentabel. Und dann hat Gemmingen, der Grundherr war, hat dann dort diesen Hof bewirtschaftet. Er brauchte auch wieder Menschen dazu und dann hat er auch wieder Menschen geholt und hat mir halt ein Stückchen Land gegeben. Und so ist das Dorf entstanden. Die Flächen bei allen drei Dörfern, die waren für die Landwirtschaft und für die wachsende Bevölkerung zu klein. Was haben die Leute machen müssen? Die haben natürlich geräubert, haben gewildert, Holz gewildert, alles Mögliche gestohlen, gebettelt. Auch im Tollneishof genau dasselbe. So. Und dann ist das eben zur Landplage geworden, wenn wir mal beim Tollneishof bleiben. Ne? In Leibenstadt mussten die Katholiken bei der Evangelischen in die Kirche, die wollten die nicht, sie tun doch nicht mit Leute, dem fremden Teufel da in die Kirche gehen. Am Friedhof wollten sie die Katholiken nicht begraben haben. Dann haben die selber angefangen, ihre Leute da einzugraben, auf dem Feld einzugraben. Also das sind halt so Geschichten und die konnte sich also am Tollneishof, der fahrendes Volk ist dann da zugezogen, Heimatrecht gab es. Im Winter sind die wieder zurückgekommen, weil sie irgendwo Unterschlupf finden mussten. Und interessant ist, dass die Tollneishofer, da muss ich immer schmunzeln, Hunde wohl eingefangen haben zur Ernährung, Igel, Dachsen, das ist alles so ein bisschen Fleischersatz da am Tollneishof gewesen. Ja, das, so sind die Dörfer letztendlich entstanden und aber alle in, na, wie soll ich denn sagen, ein bisschen in die Bettelei, in den Verruf auch da reingeschlittert. Unbegründet, weil die konnte sich ja gar nicht ernähren, kann man auch in den Schriften überall nachlesen. Ach Gott, die armen Leute und die, oft hat sich die Grundherrschaft oder jemand bemüht, denen zu helfen, aber der badische Staat, der war da rigoros dagegen, hat auch damals die Auswanderung noch nicht gewollt. Er wollte Menschen im Land haben. Warum? Wegen der Steuer. So, jetzt machen wir mal einen Schlussstrich. Hm?
Das ist heute noch so. Wie viele Menschen waren denn in so einem Dorf?
Am Tollneishof waren es über 200, in Rinneck waren es dann über 500 und in Ferdinandsdorf waren es dann auch ungefähr 250, 80.
Also es waren schon große Ansiedlungen.
Ja, die waren angelegt für, sagen wir mal, 15, 20 Leute und dann sind die halt gewachsen. Ne? Wo wollten die hin? Keiner hat sie ja gewollt letztendlich. Jeder hat genug gehabt. Die Gemeinden waren ja für die Armen zuständig. So was Lukratives wie heute, wie eine Rente oder sowas, das gab es ja damals nicht. Ja. Und am Tollneishof, ne, die waren es wohl sehr gewichst, deswegen gibt es ja auch den Spruch oder so, ein Tollneishöfer, ein Dollishöfer. Das ist ein bisschen so abfällige Bemerkung, wenn man zu jemandem sagt, du bist ein Dollishöfer. Ne?
Wie ist das dann, wie sind die Orte dann wieder ausgestorben? Sind die dann irgendwann einfach weitergezogen? Nein. Oder nicht mehr wiederkommen? Oder?
Die hat man im Prinzip, wenn man so will, gewaltsam dort wieder weggekriegt. Und zwar, weil es waren eine Landplage, wenn wir es mal so pauschal sagen wollen, und alle Dörfer ringsherum, egal ob im Tollneishof oder bei Rinneck oder um Ferdinandsdorf, die Dörfer außenrum, die sind ja geschädigt gewesen. Die haben ja in der Felder geklaut, in der Gärte geklaut, im Wald geklaut. Da war ja nicht sicher, was haben sie machen wollen. Aber auch in Leibenstadt gab es Bettler. Das war damals um 1840, 50 eine ganz schlimme Zeit. Es gab dann damals noch den Vulkanausbruch 1816 auf Sumatra und damals hat sich der Himmel verfinstert, da gab es nichts zu essen, da hat es geschneit, die Kartoffeln haben sie im Schnee raus, die sind verfault und die Kartoffelfäule gab es, ja, und deswegen waren damals so viele arme Leute und sind sehr viele gestorben damals. Und dann gab es die Badische Revolution 1848 und dann hat der badische Staat langsam begonnen umzudenken.
Das war die Zeit, wo relativ viel aus Baden, aus der Kurpfalz und so Richtung USA ausgewandert sind, oder?
Ja, das war so. Die haben alle gestoppt, die Grundherren, die Landesherren, weil sie eben die Leute im Land haben wollten und haben gedacht, naja, sie werden sie noch irgendwie vielleicht da hinkriegen. Hat aber nicht funktioniert. Und als die Badische Revolution 1848, 1849 war, die Leute sich erhoben haben, hat der badische Staat um diese Zeit begonnen umzudenken und hat dann die Auswanderung freigegeben, nach Genehmigung natürlich, und hat selbst begonnen, Auswanderer zu unterstützen. Und es war dann beim Tollneishof so und bei den anderen Dörfern auch so.
Und dann stand das einfach alles leer und ist dann vor sich
naja, so einfach hingefallen? War das,
oder wie, was ist dann aus den Dörfern dann praktisch direkt danach geworden?
Ja, das ist interessant, beim Tollneishof und im Rinneck und so weiter. Also man hat ja die nicht auf einmal alle losgekriegt. Zwingen konnte man sie nicht. Konnte nur Druck ausüben auf die in jeglicher Hinsicht, ob das mit Schulen war, mit Gaststätten war, mit Gesetzen war, in jeglicher Hinsicht. Und dann hat man einen Schwung hat man da losgekriegt. Also zusammen mit Ferdinandsdorf und Tollneishof sind da ungefähr 150 Richtung Amerika geschickt worden. So, dann waren die mal los. Dann hat man im Tollneishof noch eine weitere Sendung, auch in Rinneck eine weitere Sendung abgekriegt, die sich freiwillig gemeldet haben. Der badische Staat war zufrieden. Und was ist passiert? In den leer gestandenen Häusern sind wieder andere eingezogen. So, das war in Rinneck so, Tollneishof, überall. Was hat man gemacht? Man hat dann Polizei einquartiert, dass da niemand mehr einziehen soll. Und dann ging das über Jahrzehnte hin, bis man praktisch den Tollneishof da geräumt hat. Der badische Staat hat dann sogar die Häuser angekauft und alles geräumt und alles raus. Ja. Und vom Tollneishof, das ist auch interessant, das sind ein Großteil nach Osterburgen und nach Limbach sind da angesiedelt worden. Und in den bayerischen Auflösungen, da können wir ja vielleicht nochmal drüber kurz reden, sind die meisten nach Baden gekommen, weil damals war es wohl in Baden besser wie in Bayern. Das Fürstenhaus Leiningen hat also die Höfe denen gut bezahlt, hat sie ausgesiedelt. Und was war dann? Na, der Sud, so ungefähr wird es beschrieben, die Kleie, die war noch in den Häusern da. Die haben sie nicht losgekriegt. Oh, da gibt es Schriftwechsel, wie die sich da beschwert haben, dass sie die nicht loskriegen. Und haben dann Geldangebote. Ach, was er nicht alles gemacht habe, Hausbaumaterialangebote, bloß dass sie die Leute wegbekommen. Und in Dörnbach, das ist hochinteressant, die mussten praktisch das ist auch so eine Siedlung, die der Fürst von Leiningen da ausgesiedelt hat. Und die hat er nicht losgekriegt, da hat er einige nicht losgekriegt. Und die sind alt geworden. Und er musste die unterstützen, bis er über 90 Jahre alt waren. Die sind praktisch als Kinder geboren, sind dort geblieben und der leinische Staat musste halt Krankenkosten übernehmen, Kleidung übernehmen, Essen übernehmen, alles musste dann Leinigen tragen. War nicht einfach, die Leute da loszubekommen. Ist klar, keiner wollte sie haben in den umliegenden Dörfern.
Das war sozusagen die erste Sozialhilfe. Dass da der Staat leisten musste. Ja.
Ja.
Die bayerischen Dörfer, war das dort anders da wie bei uns, weil Sie gesagt haben, das ist noch so ein Spezialfall?
Ja, die bayerischen Dörfer, also der bayerische Staat, war nicht so fortschrittlich wie Baden. Also man muss vielleicht mal anfangen, der Fürst von Leiningen hat ja begonnen, Landesherr wurde und Grundherr wurde, der ist ja entschädigt worden, linksrheinisch von Dürkheim, mit Ammerbach, Miltenberg, dem Kloster Ammerbach und mit diesem ganzen großen Gebiet der Leininger. die jetzt Leinisch sind, das alles vorher Gebiet des Klosters Ammerbach und vom Kurfürstentum Mainz war. Ein Riesengebiet. Das ging ja auch hier noch bis Osterburgen und weiter zum Teil eben. Und die haben dort schon, das war natürlich damals Usus, dass die einen Wildpark gehabt haben, die Fürsten. Ne? Und so musste er halt hier auch wieder einen Wildpark anlegen. So, und da war das, wir haben ja ein riesiges Gelände, Wälder da, Mudau bis Erbach etc. pp. Und dann hat er da begonnen, einen Wildpark anzulegen. So, Zaun drumherum gemacht und dann sind da Dörfer drin gelegen. Was ist da passiert? Die hat man ja nicht brauchen können. Ne? Die haben ja den Jagdbetrieb gestört. Die haben das Holz geholt, die haben ja alles da drin gemacht, was sie gewollt haben. Haben gewildert zum Beispiel, der Wassermüller bei Schlossau, bekannt bis heute als großer Wilderer. Und dann hat er halt begonnen, diese Dörfer auszusiedeln. Das erste, was war, ist das heutige Ernsttal, früher hieß es Neubrunn, hat er umbenannt nach seinem erstgeborenen Sohn. Hat er das in Ernst, der hieß Ernsttal, umgetauft, das Galmbach in Eduardstal nach dem anderen Sohn. Das Ferdinandsdorf hat ja der gleiche Name vom Gründer bekommen, der Tollneishof, Herr von Tollnei, der Tollneishof. Also das war halt damals üblich. So, und dann hat er versucht, die eben rauszubekommen. Er hat ja parallel dazu sein Schloss gebaut, das Schloss Waldleinigen, ein paar Kilometer weg von Neubrunn oder von Ernsttal, hat dort eine Poststation angelegt, Verbindung eben von Miltenberg bis Eberbach, die Straße finanziert, also der hat da viel gemacht, aber die Leute waren halt das Problem. Und in Neubrunn oder Ernsttal war das nicht ganz so schlimm, weil da hat er Brauerei gemacht, auch einen Hof angelegt, Wirtschaftsbetrieb angelegt, also das gab es keine großen Probleme. Während das naheliegende Galmbach, heute sagt man auch Eduardstal, das hat er also auch mit denselben Problemen, die ich geschildert habe, hat er die ausgesiedelt. Da sind aber nur drei nach Ammerbach, die anderen hat er gut bezahlt, die Bauern, und die haben sich im Badische, dann, da sind ja viele Güter leer gestanden, haben sich dann Güter im Badische kaufen können. Die haben Geld gehabt dann, ne, durch den Verkauf. Und im Breitenbach, die haben sich, das ist auch in dem Dorf, in dem Park liegen, die haben sich direkt danach gesehen, dass er sie bezahlt und dass er weggekommen. Ne? Das sind also Täler, die sind in einem Einschnitt, in so Taleinschnitte, in Bergeinschnitte, also Landwirtschaft ist da nicht gerade besonders gut. Ja, und in Galmbach, das ging eigentlich schief, da steht heute noch ein Forsthaus, sieht man übrigens auch noch Ruinen dort. Und dort hat er dann auch bezahlen müssen, dass er die Leute rauskriegt. Die Bauern sind weg gewesen und der Sud, wenn man es so nennen will, die Kleie, die ist dort geblieben. Und da hat er Riesenprobleme gehabt und sein Kämmerer, der hat sich beschwert, man soll doch erst einmal ein Dorf richtig aussiedeln, bevor man an drei beginnt. Also der Fürst von Leiningen, der Karl von Leiningen, war ein fortschrittlicher Fürst, das muss man sagen. Der ist ja verwandt zur Königin Victoria in England, das ist er ja ein Stiefbruder und hat von dort halt freiheitliche Ideen und so weiter mitgekriegt und war da also sehr fortschrittlich. Aber was die Jagd betroffen hat, da gab es nichts. Die Jagd, da hat er alles dafür letztendlich dann da geopfert. Und was mir bei der Gelegenheit noch einfällt, es gab einen sogenannten Texas-Verein, nennt man das. Das war ein Verein von Fürsten in Deutschland. Die haben sich zusammengeschlossen zu einem Verein, der hieß ein bisschen anders, aber im Normalgebrauch sagt man Texas-Verein, um Leute auszuwandern. Unterstützung zur Auswanderung. Und das haben sie tatsächlich fertiggebracht, haben denen das gelobte Land in Amerika, in Texas versprochen und haben dort auch Leute hingebracht, von denen hat man nie mehr was gehört. Also die sind dort verstorben. Also es gibt da viele, viele Geschichten dazu. Was auch noch hochinteressant ist, ist beispielsweise bei Miltenberg, das Walhausen, das könnte ich eigentlich jedem empfehlen, dass er sich das mal anschaut. Walhausen ist ein ehemaliges Römerkastell. Das haben die Franken, wie sie eingelaufen sind, haben die das wieder besiedelt, haben eine Stadt dort gemacht. Dann haben Mainz und die Pfalz gegeneinander gekämpft. Und heute sieht man noch Kirche, Ruine, alles Mögliche steht also noch dort. Das ist Walhausen. Interessant.
Sehr interessant, ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Wo findet man die ganzen Schriftstücke? Sie haben vorhin so gesagt, da gab es ganz bitterbösen Schriftverkehr. Das heißt, die treiben sich ja in irgendwelche badischen Archive oder
ah, das Hauptmaterial bei uns, was die Leininger betrifft, das liegt im Kloster Ammerbach, also im fürstlich-leinischen Archiv liegt das. Ne? Mhm. In Wertheim, überall gibt es halt Hinweise, dass da was war. In der Ortsgeschichte findet man das nicht, ne? Weil über diese Dörfer gibt es ja kein Archiv mehr.
Sie haben da schon einige Bücher drüber geschrieben, über diese verschiedenen.
Über die verlassenen Dörfer habe ich noch keinen. Das habe ich in Arbeit.
Das ist in Arbeit.
Ja, das also leidet das etwas rauskommt, im Moment, das Thema. Wegen anderer Aktivitäten.
Wenn das dann rauskommt, dann wissen wir schon, was wir zu Weihnachten unserer Familie kaufen. Vorhin war es ganz, ganz nebenher, so im Beisatz, der Schinderhannes.
Ja.
Ah, ja. Mit der Geschichte haben Sie sich auch schon befasst?
Ja.
Die darf ich immer mal gern erzählen, weil ich kenne die Geschichte also vom Schinderhannes, aber ist das ein hiesiger?
Nein.
Nicht?
Nein. Also der Schinderhannes und der Hölzerlips. Die waren also beide bei uns auch rechtsrheinisch. Der Schinderhannes ist ein linksrheinischer Räuber gewesen. Und die sind dann geflüchtet, die Franzosen waren ja linksrheinisch. Und die sind dann oft rechtsrheinisch rüber, damit sie wieder untertauchen konnten. Und man wusste immer nicht so genau mit dem Schinderhannes, wie das war. Wie hat er sich im Odenwald bewegt oder auch nicht. Und es ist tatsächlich so, auch der Schinderhannes war bei uns im Odenwald. Es gibt eine Schinderhanneshöhle bei Mangelsbach, das ist schwierig, ne? Bei Eulbach ist es, Eulbacher Park, kenne vielleicht manche, schwierig, das ist auch ein verlassenes Dorf, das hat der Erbacher Fürst, nach dem Dreißigjährigen Krieg hat er dort seinen Tierpark angelegt und in der Nähe gibt es also das Ort Mangelsbach, ausgestorbenes Ort, jetzt wieder mit Ferienhäusern etwas besiedelt und dort gibt es auch eine Schinderhanneshöhle. Mhm. Und der Schinderhannes war auch an dieser Hochstraße, die dort entlang führt, von Michelstadt nach Ammerbach. Da hat er einige Taten, manche sagen auch Untaten, vollbracht. Er war auch in Hasmersheim, hat man festgestellt, ist er aber den Gendarmen wieder entwischt. Es gibt auch und der Hölzerlips, der war ständig im Prinzip hier, die Hölzerlips-Bande oder Odenwälder-Bande. Die waren also tatsächlich hier. Die haben auch da in diesem Ferdinandsdorf, da gibt es eine Felsenformation, ein sogenanntes Felsenhaus. Da haben sie sich getroffen. Die Kinder sind in der Scheune, in Strümpfelbrunn und so weiter, Waldkatzenbach. Da sind die im Winter auf die Welt gekommen. Die haben sich dort eben bewegt. Die Leute haben denen nichts gemacht, weil die waren genauso arm in Ferdinandsdorf wie die Räuber da. Ja, der Schinderhannes, gibt es eine schöne Sage. Man bezieht es einmal auf den Schinderhannes und einmal auf den Hölzerlips. Ja. Man hat also viele Sagen von dem einen auf den anderen da übertragen. Die sind ja auch aus den Gefängnissen sind die ja ausgebrochen, alles Mögliche. Es war ja nicht so wie heute mit Fußfesseln etc. Und da ist der Hölzerlips mit Krücken auf der Hochstraße, die ich da erzählt habe, ist er gelaufen, mit Krücken gelaufen. Dann ist ein Reiter mit Pferd gekommen und der Hölzerlips hat die Krücke auf den Baum raufgeworfen. Ja, der gekommen ist auf dem Pferd, das war ein Pfarrer, der ist natürlich hilfreich gewesen und hat der Hölzerlips gesagt, ja, sei so gut, hol mir doch die Krücke vom Baum runter, da waren so böse Leute und die haben mir die Krücke auf den Baum geworfen. Ne? Der Pfarrer runter vom Pferd und hat die Krücke holen wollen und derweil ist der Hölzerlips dann mit dem Pferd davon geritten. Also es gibt da einige Sagen über und Erzählungen über die Anwesenheit dieser Räuber. Ja, da ist dann auch ein Mord passiert in dem Wildpark, ganz in der Nähe bei Schlossau. Der hat ja Angestellte gehabt, der Fürst, Forstgehilfe, und da waren permanent Wilderer drin. Und da haben sie einen Forstgehilfe erschossen. Und bei der 1848er Revolution, da ist sogar bayerisches Militär eingelagert worden, weil die Bauern da drin alles geschossen haben und auch die Palisaden als Holz geräubert haben.
Okay, also ein gar kämpferisches Volk da bei euch da im Odenwald. Gibt noch was anderes, und zwar, so sind wir eigentlich zueinander gekommen. Ja. Die Frau Dr. Anstein war bei mir im Podcast. Wir haben auch über diesen
Mundartweg
geredet. Und das war eigentlich unser erster Berührungspunkt miteinander. Kam eine E-Mail. An der Stelle kann ich da mal Werbung machen. Wir zwei sind so zusammengekommen. Über baulandperlen.web.de kam vom Herrn Slamer eine E-Mail, dass er das gehört hat über die Frau Anstein und ein bisschen erklärt über die Sache, dass er forscht und so weiter. Und jetzt sitzt er hier und macht einen Podcast. Also wer Interesse hat oder wer eine tolle Geschichte hat oder wer jemanden kennt, der eine tolle Geschichte hat, meldet euch einfach über baulandperlen.web.de oder ja, könnt auch über WhatsApp, überall ist meine private WhatsApp-Nummer zu finden. Also die Fahrschul-WhatsApp-Nummer ist auch, könnt ihr mich immer erreichen. Also dieser Mundartweg, da haben wir schon von der Frau Anstein gehört, das ist alles im Prinzip im Aufbau. Wie weit sind wir da, Herr Slamer? Geben Sie uns mal ein Update.
Ja, gerne. Der Mundartweg, das ist so ein bisschen ein Herzstück jetzt im Moment von mir. Da gab es ja schon einen Sprachraum und gibt es wieder beim Bezirksmuseum Buchen. Den hat der ehemalige Landtagsabgeordnete Manfred Faus ins Leben gerufen. Da waren wir vom Heimatverein auch dran beteiligt. Und dann hatte ich den Gedanke, ja, man kann ja damit mehr anfangen, und habe den Gedanken des Mundartweges in den Raum gestellt. Und weil das bei uns hochinteressant ist, weil wir eine sogenannte Sprachgrenze haben, Walldürn, Höpfingen, Hartheim, ist es natürlich bei uns sehr schön, und auch im Süden zur Kurpfalz zu, weil diese Sprachgrenzen, die fallen oft eben mit ehemaligen Landesgrenzen zusammen. So, und dann habe ich begonnen, da mir Gedanken zu machen dazu, und parallel dazu ist eine Liederaktion in der Presse gestanden. Dann habe ich mich dort beworben. Ah, das wird ja nie klappen, etc. pp. Große Hilfe war der Landrat damals. Und dann habe ich mich da beworben, habe den Zuschlag bekommen und musste dann auf die Schnelle eben handeln. Und dann sind in der ersten Stufe von Hartheim bis Ammerbach, Mudau, Neckarelz Tafeln aufgestellt worden. Die mussten an qualifizierten Tafeln wegen stehen, weil sonst wäre nicht von Lieder gefördert worden. Und da sind, glaube ich, weiß es nicht mehr, 20 Tafeln, 25 Tafeln aufgestellt worden, die sehr gut angenommen werden. Da kann man ja mit QR-Code abhören, den jeweiligen Dialekt oder die jeweilige Mundart. Und parallel dazu haben wir dann angefangen, Veranstaltungen in einigen Orten abzuhalten mit Mundart, haben eben diese Sprecher da in einer Gruppe versucht zusammenzubringen. Und mittlerweile sind wir vorgedrungen von Hartheim bis Tauberbischofsheim und Großrinderfeld. Und am anderen Zipfel in Neckarelz hat Obrigheim sich gemeldet. Sie möchten über Obrigheim, möchten darüber hinaus, also über den Neckar. Da soll die ganze Gemeinde mit Mundart versorgt werden. Dann sind wir ja von Ammerbach bis an den Main vorgestoßen, bis Miltenberg. Und derzeit bearbeiten wir den Kurzschluss von Walldürn über Buchen bis Mudau. Das heißt also eine Querspange. Und dort ist die Frau Dr. Arnstein sehr stark eingebunden, weil auch in Buchen in jedem Ortsteil eine Mundarttafel aufgestellt wird. Also die Mundart ist im Moment en vogue. Die ist also wirklich sehr gefragt. Und jetzt hatte man in Königheim hatte man letzte Woche eine Vorstellung über Mundart. Da waren über 120 Leute waren da. Also es besteht Interesse, dass wir unsere Sprache, die wir normal sprechen, wir ja nicht Hochdeutsch, ne? Wir babbeln ja alles so, wie der Schnabel gewachsen ist, und da finden die Leute ja zusammen. Und das ist der Mundartweg eben. Die Frau Dr. Arnstein, ohne sie in wissenschaftlicher Begleitung etc. pp. Wäre das natürlich nicht möglich. Das ist, muss dazu auch sagen, was ich immer wieder betone, sie war auch die Erste, die sich gemeldet hat und mitgemacht hat bei diesem Mundartweg. Die erste Stütze war sie, und sie betreut jetzt ja auch den Sprachraum in Buchen beim Bezirksmuseum. Update.
Auf jeden Fall liebe Grüße, Frau Dr. Arnstein, und von unserer Seite aus, Isabel, genau. Ja, damit sind wir eigentlich schon zeitmäßig, schon absolut im Limit. War sehr interessant, einmal das zu hören. Wer sich dort dafür interessiert, es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo der Herr Slamer dabei ist. Es wird ein neues Buch kommen, irgendwann im Laufe der Zeit, über diese verschwundenen, verlassenen Dörfer. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Herr Slamer, ich bedanke mich, dass Sie da waren. War ein sehr, sehr tolles, sehr, sehr nettes, informatives, interessantes Gespräch. Ich habe von verlassenen Dörfern vorher noch nicht viel gehört gehabt. Habe dann einmal, weil der Tollneishof halt eben bei uns auf der Gemarkung liegt, mich da mal eingelesen, ein bisschen gelesen, und fand es super interessant, und kann man richtig vorstellen, das macht richtig, richtig Spaß, sich da reinzufuchsen und das Ganze rauszufinden, wie das gekommen ist. So, dann wünsche ich euch bei dem, was ihr gerade tut, viel Spaß. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und ja, ciao.